Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir so bunt gemischt hier beisammen sind. Und ich denke, dass wir in diesen sommerlichen Wochen ganz schön auch obenauf sind, dass wir optimistisch sind, das hoffe ich, dass es uns gut geht und dass jeder an die schönen Dinge im Leben denkt. Und mancher erlebt es ja auch, weil er vielleicht gerade im Urlaub ist oder demnächst in Urlaub fährt. Claudia Mohr, die Ehefrau unseres Verbandssekretärs, beschreibt im adventistischen Kalender am vergangenen Dienstag das Wandern in Gottes wunderbarer Natur am blauen See, an hohen Wasserfällen, Höhlen, lichten Wäldern, vielen attraktiven Sehenswürdigkeiten sowie derzeitigen Trends zu Weltreisen. Das ist wohl jetzt gerade ein Trend, überraschenderweise. Wunderbar, wenn nur die Welt nicht so von Sünde gekennzeichnet wäre und es nicht an vielen Orten so gefährlich auch deshalb wäre. Wir dürfen uns darin nicht verlieren, aber Gottes Schöpfung entdecken und bestaunen und darüber froh sein. Ja, ich freue mich aber auch und ich finde es auch schön, dass wir, abgesehen vom Wetter, man spricht über das Wetter, wenn man sonst nichts zu sagen hat, ich freue mich auch, dass wir hier so eine wunderbare Gemeinschaft bilden, nicht nur heute, generell, wo man sich angenommen fühlen kann, geborgen, wohlfühlen kann, einfach eine besondere Sabbatgemeinschaft, die viele Menschen so nicht kennen. Es macht wirklich Mut, sich unter uns angenommen zu fühlen. Und das wird einem vielleicht noch mehr bewusst, wenn man auch andere Dinge nach und nach erlebt hat. So die Menschen in meinem Alter, etwas jünger, die sagen mir auch, wenn ich genauer nachfrage, dass sie auch schwere Tage haben. Alle Achtung vor euch allen, die ihr das so besteht und auch Gott vertraut, dass er weiterhilft. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmal persönlich Dankeschön sagen an diejenigen, mit denen ich in letzter Zeit ganz persönliche Gespräche führen konnte, jünger oder älter, aber auch da, wo füreinander gebetet worden ist. Und ich denke, man spürt es auch oder merkt an den Ergebnissen, wenn gebetet wird für irgendwelche Anliegen oder Menschen. Wie arm dran, muss ich nochmal sagen, sind viele Menschen, die diese Chance nicht haben, gerade in dieser Zeit. Und andererseits, wie viel Sehnsucht gibt es bei Menschen um uns her nach Gottes Wort? Wie jene Frau zum Beispiel mit den zwei niedlichen Taschenhündchen, einige kennen sie inzwischen, für deren Betreuung wir während des Gottesdienstes noch keine Lösung gefunden haben, weil vielleicht der eine anfängt zu bellen oder so und das wäre dann nicht so günstig, da haben wir wenig Erfahrung. Sie ruft mich nun immer wieder an und wir hatten jetzt schon einige, ich sage mal, Bibelstunden am Telefon, wenn sie viele Fragen stellt, auch spontan oft, wo ich schnell überlegen muss, wie war das denn? Oder ihr dann sage, ich muss mich da noch ein bisschen mit beschäftigen, aber manche Fragen kann man auch gleich beantworten. Und sie hat sich dann besonders gefreut über eine Luther-Übersetzung, die sie nicht besaß und die ich ihr dann überreichen konnte. Sie kam extra angefahren, um die bei mir abzuholen. Für mich selbst und ich wünsche für uns und jeden von uns, da passt einiges an dem, was man so erlebt oder umgekehrt passt zu einigem auch der Predigttext, den ich ausgesucht habe. In jungen Jahren lernten wir ihn manchmal oder manche von uns auswendig. Früher hat man vielleicht mehr Bibeltexte auswendig gelernt, die uns später sehr helfen konnten. Und Der Bibeltext, den ich zuerst nennen möchte, steht in Hebräer 11, Vers 1. Er passt vielleicht auch ein Stück zu dem, was wir im Bibelgespräch vorhin durchgenommen haben. Ich habe das erst hinterher angeschaut, als die Predigt schon fertig war, und habe gemerkt, das sind einige verwandte Gedanken da. Die Aussage von Paulus an die Hebräer lautete damals: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Bekannt? Ja. Ein bemerkenswerter Satz. Positiv, aufbauend, stimmen wir dem zu, wenn es uns gut geht, wenn wir eine Glückssträhne haben. Wie aber fühlen wir uns, wenn wir nicht so gut drauf sind? Ihr merkt, ich spreche hier nicht gegen notwendigen Zweifel etwa eines Forschers, einer, der dahinter kommen will und deswegen Fragen stellt. Es geht hier wirklich um Zweifel an sich. Was mache ich, wenn meine Erwartungen manchmal zu hoch sind? Was mache ich, wenn ich denke, in einer Situation, Gott lasse mich anscheinend hängen? Sein Wort, das ich eben vorgelesen habe, das wir hörten, spricht auch davon. Und ich finde es bemerkenswert, dass er an dieser Stelle, anders als wir Menschen, oder ich nehme gerne das Beispiel, die Journalisten, viele Journalisten unserer Zeit, dass Gott hier eher negativ Empfundenes eigentlich positiv ausdrücken lässt. Der Glaube ist ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nicht-Zweifeln. Freilich, darin steckt auch das Wort Zweifeln. Doch mein Glaube ist etwas, was ich eben nicht dem Zweifel überlassen will. Glaube vermittelt, wenn wir es annehmen wollen, die damit verbundene Hoffnung. Umgekehrt, die Hoffnung hat sehr stark mit dem Glauben zu tun. Trotzdem frage ich nochmal, wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht manchmal entmutigt bin? Wie machst du das? Depressiv, enttäuscht, vielleicht sich unverstanden fühlend, manchmal sogar in der schönen Gemeinde oder von Glaubensgenossen oder von Menschen, die man mag und die einen mögen, und plötzlich kommt da irgend so ein Schlag rein. Was machen wir dann? Oder wenn ich Gott anscheinend nicht immer erlebe, wo ich das gerade brauchen würde, und in meinen schwankenden Gefühlen dann doch einiges hinterfrage. Nebenbei bemerkt, ich denke, das ist für viele klar, aber ich will es doch erwähnen, in Fachkreisen habe ich gehört, dass wenn jemand mal traurig ist, ein Tag oder ein paar Tage, und das kommt immer vor, wenn aber einer längere Zeit traurig und gedrückt und am Boden ist, Anzeichen von depressiven Situationen, dann eine Woche, zwei Wochen, 14 Tage, drei Wochen, ich weiß nicht genau wie lange, dann sollte man vielleicht doch miteinander reden, und man sollte vielleicht auch mal erwägen, ob man eine Fachkraft aufsucht, wo es um Psychotherapie und sowas geht, um da Hilfe zu bekommen oder Rat zu bekommen. Und ich würde sagen, das sollte möglichst eine bibelchristlich überzeugte Person sein. Als viel wichtiger jedoch betrachte ich die Frage, wie geht Jesus mit mir oder mit meinen Zweifeln um? Mich interessiert also viel mehr, wie der große Arzt, die große Fachkraft das sieht und mir helfen kann. Lass mich dazu ein biblisches Erlebnis mit euch teilen, auch wenn dieses schon sehr oft in Predigten und Ähnlichem als Beispiel genommen worden ist. Und vielleicht ergibt sich bei etwas, was man schon als Text kennt, doch noch mancher Denkanstoß dazu. Ich freue mich, dass hier ich einen Leser bekommen habe, noch ein bisschen jünger als ich, sehr viel jünger. Und der Timo uns diesen Text liest aus Matthäus 14, Vers 26 bis 33 zu der Frage, wie geht Jesus mit Angst, Zweifeln und entsprechenden Dingen seiner Jünger um.
Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber auf den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber vom Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
Ja, wir kennen die Geschichte. Die Jünger warten auf Jesus. Er kommt aus ihrer Sicht verspätet an. Und Petrus wollte auf dem Wasser gehen, hat es auch ein Stück weit geschafft, aber dann ist er gesunken. Die Erklärungen dafür kennt man auch. Und als Jesus ihn dann gerettet hat, haben die Jünger gesagt, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich komme nochmal darauf zurück. Vielleicht waren sie durch das Gewitter auch verunsichert. Vielleicht erschraken sie, oder sie erschraken wirklich, und dann wundert mich immer, und das will ich jetzt nicht weiter diskutieren, dass sie glaubten, dass hier ein Gespenst unterwegs ist. Das fand ich ein bisschen hart für sie und die damalige Zeit, aber gut. Petrus reagiert gleich auf die für ihn so typische Weise, Herr, bist du es? Da ist auch so die Rückfrage, ist es wirklich Jesus? Heute könnte man die Frage beantworten, es gibt Behauptungen, dass gewisse bekannte und schwierige Politiker anderer Länder einen Doppelgänger haben oder vorschicken, der dann gewisse Dinge sagt, die sie gar nicht selber gesagt haben. Damals hat man diese Technik und so nicht so stark gekannt. Und es könnte auch sein, dass in dem Verhalten des Petrus sich hier ein starkes Vertrauen ausgedrückt hat. Ein starker Glaube. Es könnte aber auch sein, er kämpft mit der Wirklichkeit gegen seine inneren Zweifel an, ob es wirklich Jesus ist, ob der tatsächlich Wunder tun kann. Die sogenannte HKM, die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung, die vor unserer Zeit entstanden ist, die Vertreter dieser Auffassungen würden vielleicht heute sagen, naja, das, was hier an Wundern berichtet ist, das hat die Gemeinde damals später dazu gedichtet. Nur, wenn man die gesamte Sache im Zusammenhang liest, kommt man auf andere Gedanken. Jesus packt ihn an der Hand, zieht ihn aus dem Wasser, und die, die das miterleben, die Jünger, nachdem er gerufen hat, hilf mir, rette mich. Und Jesus sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und dieses Wunder der Rettung, zuerst auf dem Wasser gehen und dann nachher wieder rausgefischt zu werden aus dem Wasser, das hat wohl doch die Jünger überzeugt, das ist doch Jesus, das kann kein anderer sein, das ist Gottes Sohn. Ich frage mich an der Stelle noch einmal, das geht ja um Kleinglauben, um Zweifel, um Rückfragen. Kann es sein, dass es uns manchmal ähnlich geht in Bezug auf Jesus? Ich war neulich ganz überrascht. Ich dachte immer, Gott zu beweisen ist für manche Menschen schwierig, aber Jesus ist ja eigentlich ein Stück historisch und es gibt außerbiblische Zeugnisse für ihn. Dass da dann jemand sagt, aber ich kann mit Jesus nichts anfangen, jemand aus unserer Zeit. Ja, da ergibt sich dann sicher allerlei Gesprächsbedarf und auch Gebetsbedarf, je nachdem, wie man zueinander steht. Kleinglaube auf der anderen Seite ist aber auch ein Stück Glaube, etwas schwankend noch, wie Jakobus an anderer Stelle sagt, aber ein Stück in Richtung Glaube, trotz Unsicherheit, Angst, Sorgen, Anfechtung. Und ich denke, Jesus hätte sich nur ein Stück mehr Vertrauen gewünscht. Wie gehe ich selbst mit dem Zweifel um? Auch in der gesamten Geschichte Gottes mit den Menschen geht es um unsere Vertrauensbeziehung zu ihm. Das war schon im Paradies so. Und das wird am Ende, meine ich, die alles entscheidende Frage sein. Vielleicht dürfen wir im Zusammenhang an Psalm 73 denken, auch das vielen Adventgläubigen bekannt, wo der entmutigte Gläubige schließlich vor Gott doch bekennt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Das hat mir ein früherer Kollege auch so gesagt. Doch dann resignierte er eines Tages und sagte, ich glaube, ich habe ein Hiob-Syndrom. Lass es mal so stehen. Wenn wir womöglich auch infolge mancher Zweifel manchmal weniger konkrete Glaubenserfahrungen machen, hält Christus seinerseits dennoch angefochtene, depressive Gotteskinder fest, hält sie an der Hand, so wie er Petrus an der Hand hielt und aus dem Wasser rausgezogen hat. Die in seelischer Not an ihm bleiben möchten und die ihrerseits seine ausgestreckten Hände ergreifen wollen. Damit wird der Zweifel, ihr Lieben, nicht zum Normalzustand erklärt. Wir sagten, Gott weiß und versteht es, wenn wir in ein Loch fallen oder wenn der Gegenspieler uns zu schaffen macht. Unser Herr will nicht, dass wir daran hängen bleiben und reicht uns seine Heilandshand, davon bin ich fest überzeugt, sonst hätte alles andere keinen Sinn. Zweifel mag dann bei vertrauensvollen Christen doch eher ein Durchgangsstadium sein und nicht auf Dauer bestehen bleiben. Eine Erfahrung, die einem manchmal helfen kann, aber keine Form des Zweifels sollte man als normal hinnehmen oder sich darin womöglich gefallen, denn auch das gibt es. Ich kenne ehemalige Adventgläubige, die versuchen, ihren Abstand zum Glauben oder zur Gemeinde durch eine Art intellektuellen Zweifel vor sich selbst zu rechtfertigen und womöglich andere noch mit zu verunsichern. Vielleicht, weil sie auch weiterhin Gemeinschaft brauchen, wenn auch auf eine andere Weise und nicht in der Gemeinde direkt. Doch davon kann man nicht wirklich leben. Und schon gar nicht glücklich sein. Andererseits steht im Judentum, für die die zweifelnden Menschen begegnen, erbarmt euch derer, die zweifeln. Das halte ich für sehr wichtig. Liebe Schwestern und Brüder, wenn die Bibel unter anderem Sünde als Trennung von Gott bezeichnet, dann könnte das auch eine Antwort sein auf eine andere Frage, die oftmals gestellt wird. Da komme ich in eine Gemeinde schon etwas zurück, in einen der Nebenräume, und da sitzt ein junges Mädchen, ganz in sich gekehrt, traurig, deprimiert, nach unten geschaut. Und dann sage ich: Was ist denn los? Kann man dir helfen? Antwort: Ich glaube, ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist getan. Was würdet ihr darauf antworten? Ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass wenn jemand sich so Gedanken macht, dann hat er sie eben nicht getan. Und das Problem ist auch, dass man hier noch eine Formulierung verändert hat. Wörtlich heißt es ja, die Lästerung des Geistes, nicht die Sünde wider den Heiligen Geist. Nicht irgendeine Sünde, das ist im Sabbat nicht richtig gehalten, also irgendwas, sondern dass man sich der Auswirkung des Heiligen Geistes entzogen hat. Dass man ihn nicht mehr an sich wirken lässt, und das auf Dauer und ohne Wiederkehr. Ich versuche es mal so zu übersetzen. Aber wer will das schon? Und ich denke, dass Gott uns hilft, dass wir in diese Gefahr kaum geraten, oder das müssen schon Menschen sein, die sehr stark gegen Gott eingestellt sind. Lästerung des Geistes ist eigentlich Abwendung von Gott oder ist eigentlich Abstand zu Gott, was die Bibel vielleicht gesammelt als Sünde auch bezeichnet. Ich möchte in aller missionarischen Bescheidenheit aber auch sagen, dass ich für manche Leute Gesprächspartner sein durfte, die darum ringen, mit Gott wieder in Verbindung zu kommen. Jemand, der seit Jahrzehnten Abstand hat zur Gemeinde, man hat ihn wegen einer Sache ausgeschlossen damals, und das verzeiht er gewissen Leuten nicht. Und vielleicht kann man hier noch was erreichen, wenn man die Leute zusammenführt, wo man heute nicht an Ausschluss denken würde, sondern eigentlich an Seelsorge, an Gespräche, an Verstehen, an Helfen, zurechthelfen. Und das kannst auch du, liebe Schwester, und das kannst auch du, lieber Bruder, solchen Menschen helfen, die da Unterstützung brauchen. Aufbauende Hilfe, das finde ich auch in unseren Liedern, die wir singen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute auch spielen durfte oder darf. So wie etwa jenes von Paul Gerhardt mit der Strophe: Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das macht, dass ich finde das ewige wahre Gut. Ich finde das, worauf es ankommt, wenn ich an Christus glaube, wenn ich ihn als Grund meines Glaubens und Lebens betrachte. In diesem Zusammenhang sehe ich auch die Psalmen, überzeugte Lieder und Gebete alter Glaubensvorbilder, oder auch speziell Psalm 139, wo David sein Herz öffnet. Man kann das unterschiedlich lesen. Die einen sagen, Gott weiß alles von mir, dann bin ich ja sowieso gleich verloren. Nein, Gott ist nicht der, der nur unsere Fehler in erster Linie sieht. Gott ist der, der vergeben möchte. Und dann ist die Situation, dass David sich freut, dass Gott alles auch in seinem Inneren sieht, aber ihm vergibt und seine Gebrechen heilt und ihm beisteht und ihm weiterführt. Vielleicht könnt ihr das mal in Psalm 139 nachlesen. Und Jakobus, ich erwähnte ihn vorhin, der in seiner Art zweifelnde Menschen mit einer Meereswelle vergleicht, die hin und her geschaukelt wird, fügt ermutigend hinzu, nach einer anderen Übersetzung, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt, Gott wird ihn mit dem Siegeskranz dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Du musst nicht alles richtig gemacht haben. Hier steht, wenn du Gott liebst, wenn er dein Freund ist, wenn du Vertrauen zu ihm hast oder gewinnst, dann erfüllt er das, was er hier versprochen hat. Gott möchte auch, dass wir im Glauben gesund werden, dass wir unsere Erfahrungen in Anfechtung schließlich vielleicht sogar als Glaubensstärkung erleben. Auch da können die Dinge ganz wesentlich zu meinem geistlichen Wachstum beitragen. Und ein dritter Punkt, das erste war, dass ich fragte, wie geht Jesus mit meinem Zweifel um? Die zweite Frage, wie gehe ich selbst mit meinem Zweifel um? Und die dritte Frage oder die dritte Überlegung möchte ich so formulieren, der Glaube macht meine Hoffnung gewiss. Wenn andererseits ernste, erlöste Gläubige manchmal sich selber heruntermachen, sie machen sich vor Gott schlechter, als sie vielleicht sind oder Gott es sieht, in der irrigen Meinung, sie seien vor Gott nicht gut genug, dann beleidigt es Gott mehr als etwa eine einzelne Sünde, die er gerne vergibt. Das mit dem Gott beleidigen bestätigt übrigens, für die, die es wissen wollen, sinngemäß auch Ellen White. Oder wenn unbekehrte Menschen ihre Entscheidung für Gott aus demselben Grund hinausschieben, ich bin noch nicht so weit, ja wann bin ich dann so weit? Für die man aufgrund des Opfers Jesu und der Wiedergeburt den himmlischen Vater nur schlicht um Vergebung bitten bräuchte oder um einen neuen Anfang und dann wird er es alsbald auch erhören. Oder in einem bekannten Buch, Stiller Exodus, das hat mich vor Jahren einigermaßen fasziniert, nicht nur, weil es einer meiner früheren Lehrer geschrieben hat, das steht über den Umgang Zweifelnder mit ihren Gefühlen, Doppelpunkt, das kann beginnen bei vordergründig anscheinender Diskussionsfreudigkeit um ihrer selbst willen. Um andere nicht merken zu lassen, wie es in mir selbst ausschaut, bis hin zur Verweigerung Gottes, indem ich ihm innerlich sozusagen meine Beziehung aufkündige. Innerlich und äußerlich noch so tue, als ob alles in Ordnung ist und nach von seiner Gemeinde und vom Glauben fernbleibe. Es würde Paulus an einer Stelle sagen, die einen anderen Zusammenhang hat, das sei ferne, Ausrufezeichen. Doch, liebe Freunde, es gibt da auch zwei gegensätzliche Reaktionsmöglichkeiten, die euch sicher bekannt sind. Die Erfahrung des Zweifels, wie überhaupt negativer Dinge im Leben, das kann von Gott wegführen. Aber es kann eben auch näher zu ihm hinführen, wenn man wie Petrus die helfenden Arme Gottes sieht und ihm zutraut, dass er einen rauszieht. Letzteres erfuhr auch der sprichwörtlich bekannte Zweifler Thomas nach der Auferstehung Jesu. Ihr kennt dieses Beispiel, als er seine Hände in die Wundmale Jesu legen durfte. Da brach es aus ihm heraus, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Auch wir können, dürfen Jesus vertrauend etwa sagen, Heiland, mein Gott, du hast den viel größeren Überblick. Dir überlasse ich meine offenen Fragen. Ich wähle die Erfahrung, dass Leben mit dir für mich Sinn und Ziel bringt. Und ich möchte gemäß dem Dennoch des Glaubens an deiner Hand bleiben. Paulus beschwört seine Mitgläubigen geradezu, dieses Vertrauen auf keinen Fall wegzuwerfen. Er formuliert so, oder Luther übersetzt in der Übersetzung so: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und Paulus sagt: Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern die gerettet werden und so weiter. Liebe Freunde im Glauben, durch Literatur und eigenes Nachdenken, auch über persönliche Erfahrungen, fand ich zu unserem Thema noch ein paar Hinweise, wie wir versuchen können, mit dem Zweifel besser fertig zu werden oder ihn vorzubeugen, natürlich unter Gebet und manch traurige Depression mit Hilfe Gottes beenden können. Es sind 6 kurze Punkte. Erstens, denke nicht, ich bin halt eine Zweiflernatur. Vom Wort Gottes her dürfen wir überzeugt sein, dass jedem der Glaube offen steht, wenn er will. Sonst würde Gottes Sohn zum Beispiel auch nicht zum Glauben aufrufen oder zur Mission unter den Menschen dieser Zeit einladen. Zweitens, ich muss den Glauben in mir nicht machen oder erzwingen. Weder durch irgendwelche eigenüberlegten Klimmzüge noch durch Denkakrobatik. Ich darf einfach hören und dann auch manches erwarten. Und ich darf meinen himmlischen Vater auch um den Erfahrungsbeweis bilden, um das Wirken des Heiligen Geistes an mir und durch mich. Drittens, noch dazu übrigens, der Glaube kommt jedenfalls, so sagt es Gottes Wort, aus dem Hören, wörtlich steht aus der Predigt, bei Luther-Übersetzung, oder aus der Verkündigung. Und es kann sein, er ist auf einmal da. Gott schenkt ihn mir, wenn ich offen dafür bin. Gerne erinnere ich mich an einen früheren Teilnehmer unseres damaligen Studentenhauskreises hier in München vor einigen Jahren. Leider ist er 10 Jahre später an Krebs gestorben, ein junger Mensch. Ursprünglich, er kam aus China. Wer weiß, dass ich einen chinesischen Mieter habe, hat mit dem nichts zu tun, ist er nicht verwandt oder was. Er kam von daher und er sagte uns im Hauskreis: Ich kann nicht glauben. Dann sagte ihm ein Glaubensbruder oder riet ihm dazu, einfach zu akzeptieren, dass es Gott gibt. Einfach so, ja, es gibt Gott. Ohne Beweis zunächst. Und dann kam der junge Mann eines Tages wieder zum Hauskreis und sagte, damals lebte meine Frau noch, zu ihr als erstes: Ich glaube, ich habe Gott erlebt. Ich glaube, ich habe Gott kennengelernt. Nochmal zum Zweifel zurück. Ich darf auch den Zweifel anzweifeln. Und fünftens, hilfreich und prinzipiell wichtig finde ich den Unterschied zwischen ich glaube das, ich glaube, nämlich nochmal was Einfaches für Adventisten, ich glaube, dass der Sabbat der richtige Tag ist und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Bibelstellen und auch sonstige Hinweise. Oder ich glaube an Jesus Christus. Und die gläubigen Menschen sind sich einig und die Theologen sagen, dass das Zweite das Wichtige und Entscheidende ist. Nicht, dass ich etwas anderes glaube als andere oder ein bisschen mehr und vielleicht mich damit hervortun kann, womöglich, sondern dass ich an Jesus Christus glaube, als mein Schöpfer, Erlöser, Fürsprecher und wiederkommenden Herrn, vor allem als den, der auf Golgatha stellvertretend für mich sein Leben geopfert hat. Es geht primär und grundsätzlich um den Glauben an Jesus Christus. Und schließlich empfiehlt es sich, sechstens, mit seinem Zweifeln nicht allein zu bleiben. Das habe ich auch vorhin schon angedeutet, in anderem Zusammenhang. In dem Büchlein vom Beten schreibt Ole Hallesby: Falls du aber denkst, das sei kein echtes Gebet, wenn ich also Gott sage, ich zweifle, ich kann nicht glauben und so weiter, und Gott wird, dann wird Gott genau dieses als ein ehrliches Gebet verstehen und dir weiterhelfen. Das wäre eigentlich ein siebter Punkt. Der sechste war, dass man sich aussprechen soll, darf und kann und dass dazu auch Gemeinde sehr wichtig und hilfreich ist. Und das siebte wäre dann, dass wir zu Gott gehen im Gebet und ihm ganz offen sagen, wie uns zumute ist und ihn bitten, vielleicht auch ihm schon mal danken im Voraus, dass er mein Problem löst und dass er weiterhilft. Ich war selber oft zu voreilig oder zu ungeduldig und in letzter Zeit bitte ich Gott öfter, dass er mir mehr Geduld schenkt. Und das heißt natürlich auch, dass man manche Dinge erlebt, wo man wirklich noch mal warten muss, bis er erhört oder so. Ihr Lieben, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Während ich diese Predigt vorbereitete, las ich unter anderem auch in unserer Kalenderandacht, in diesem Fall an einem anderen Tag, am 4. Juli. Und da schrieb Roland Fischer, den ich aus Jugendfreizeiten her als Jugendlicher noch kannte, der inzwischen Direktor in Friedensau an unserer Hochschule ist. Er schrieb darüber, dass nach Matthäus 25 ein Knecht, da geht es schon wieder um so jemanden, einzelnen Menschen, seine Gaben oder seine Gabe, die er von Gott bekommen hatte, vergrub. Und dann der Kommentar: Hier liegt das verstörende Element im Gleichnis. Er betrachtet seinen Herrn als hart und ausbeuterisch und hat Angst, dass jener mehr verlangt, als er gibt. Gemeint ist Gott. Und Roland fragt zurück: Welches Bild hast du von Gott? Jesus ist in diese Welt gekommen, um den wahren Gott, den liebenden himmlischen Vater, zu zeigen, der gerne reichlich und im Überfluss gibt. Sein letzter Kommentar: Solch einem Gott diene ich gern. Der Glaube, anders übersetzt, ist die Gewissheit, dass etwas, auf das man hofft, auch eintrifft. Der Glaube ist die Gewissheit, dass etwas, worauf man hofft, auch eintrifft. Ziel unserer paulinischen Aussage des Predigttextes ist ein wachsender Glaube, hinter welchem ganz sicher auch der Heilige Geist steht. Von Gottes Wort her darf ich uns aufrufen, darf ich dich und mich aufrufen: Komm aus deinem Kleinglauben heraus. Und der Apostel hatte selbst eine Ahnung davon, wie er wohl auch die Geschichte vom sinkenden Petrus nämlich an schon kannte. In Römer 12 erinnert er uns begeistert an eine Wolke von Zeugen und an Gottes Sohn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Deshalb und aus voller Überzeugung lade ich uns alle erneut ein. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und aufsehen auf Jesus Christus, unseren Herrn, dem Garanten unseres Glaubens, unseres Lebens und unserer Zukunft. Wo dann auch einmal übrigens alle Fragen, auch die mit unseren Zweifeln bisweilen zu tun hatten, geklärt werden oder beantwortet werden. Da bin ich sicher. Das meint, wenn ich noch einmal auf ein Lied kommen darf, das wir am Schluss dann singen, das meint auch dieses Lied, und ich möchte es, die Gemeinsamkeit betonen, indem ich bei diesem Lied zwischen den verschiedenen Strophen immer ein Zwischenspiel mache. Also wir singen nicht die drei Strophen durch, wir singen die Strophe 1, dann ein Zwischenspiel, dann Strophe 2, Zwischenspiel, dann Strophe 3. Und der Text lautet: Meine Seele ist stille in dir. Denn ich weiß, mich hält deine starke Hand. Auch im dunklen Tal der Angst bist du, Gott, Jesus, Heiliger Geist, auch im dunklen Tal der Angst bist du da und schenkst Geborgenheit. Meine Seele ist stille in dir. Gott segne euch und schenke uns allen immer mehr dieses Erlebnis, dass wir bei Gott angenommen und geborgen sind und froh sein dürfen, und dass das, was wir schon erkannt haben, auch zum Ergebnis führt, und dass wir nicht durch unser Vollkommensein, nobody is perfect, sondern dass wir durch das, was Jesus Christus für uns getan hat, das Ziel erreichen werden. Amen. Lass uns beten. Beginnend mit den Dichterworten von Elfriede Schossig, die auf meine Hilfe für andere hinweist. Bin ich Hilfe oder Hindernis allen, die des Weges mir begegnen? Denn du, Herr, willst nicht nur mich allein, nein, durch mich noch andere Menschen segnen. Bin ich Hilfe oder Hindernis, ist mein Wandel so, dass ich ihn ehre? Ist mein Reden, Schweigen immer nur, dass ich deine Herrlichkeit, o Gott, vermehre? Bin ich Hilfe oder Hindernis, diese kurze Lebenszeit auf Erden, dürfte ich doch mehr im ganzen Sein allen Menschen ein Brief Christi werden. Ja, barmherziger, liebevoller Gott, bitte segne uns und unsere Gemeinde, bewahre uns, deine Gotteskinder, vor Zweifel, schenk tragenden Glauben, Vertrauen, Geborgenheit, lass uns bei persönlichen Anfechtungen immer wieder und weiter gesund und froh werden, als treue, vertrauenswürdige, fürbittende Begleiter und vor allem als die von dir geführt sind. Ach Gott, nimm unsere Zukunft, die unsere, auch, und auch die unserer Lieben, in deine Hand, und lass alle, die hier aus- und eingehen und die uns nahestehen, bereit werden für deine neue Welt. Das bitte ich dich im Namen Jesu, unserem besten Freund. Und nun, Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.